Compliance. Das heißt nichts anderes, als Regeln einzuhalten. Doch die Compliance im Unternehmen entwickeln sich. Von der Sanktions- zur Anreizkultur. Vom Tone from the top zur Kommunikation über Hierarchien hinweg. Von losen Enden zu einem ganzheitlichen Compliance-Management-System. Darum soll es heute gehen. Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Taxiert, dem Podcast der DHPG. Heute, Andreas, schreiben wir Folge 8 und unser Thema in der heutigen Folge lautet Compliance für den Mittelstand. Und zur heutigen Folge begrüßen Sie wie immer Ihre Gastgeber. Hallo Andreas.
Hallo lieber Benno, ich hoffe es geht dir gut.
Danke, mir geht's gut. Wir haben ein, denke ich, hochaktuelles Thema. Wir haben einen spannenden Gast und ich freue mich auf eine halbe Stunde Diskussion zum Thema Compliance für den Mittelstand. Andreas, worüber genau wollen wir heute sprechen?
Ja, du hast es schon gesagt, ein Thema, was uns alle beschäftigt und was uns ständig begegnet auch in allen Diskussionen und dazu ein Thema, was sehr schwer begrifflich zu fassen ist. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass viele Leute nicht so richtig wissen, worüber wir eigentlich sprechen, wenn wir über Compliance sprechen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir das heute etwas genauer beleuchten können. Eine Vielzahl von aktuellen Themen, mit denen wir es zu tun haben, auch in der Beratungspraxis, spielen hier eine Rolle. Ich sage nur mal die Themen Korruptionsprävention, Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz, Hinweisgeberschutzgesetz, Geldwäsche, Datenschutz, eine Vielzahl von Themen, die hier reinspielen. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen und auch wie Geschäftsführer im Mittelstand damit umgehen.
Ja, da kam ganz viel Gesetz drin vor und deswegen haben wir uns gedacht, es wäre vielleicht eine schlaue Idee, einen weiteren Rechtsanwalt in unsere Folge heute einzuladen. Und dazu begrüßen wir ganz herzlich unseren heutigen Experten Christian Lenz. Hallo Christian.
Hallo Benno, hallo Andreas. Ich freue mich, dass ich heute bei euch hier bin.
Ja, Christian, wir haben dich eingeladen, weil du einerseits einen Schwerpunkt im IT- und Datenschutzrecht hast, aber eben auch einen weiteren Schwerpunkt im Bereich Legal Compliance. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, um alles, was sich dreht um das Thema Legal Compliance, wie organisieren vor allen Dingen mittelständische Unternehmen ihre Compliance, wie stellen sie sicher, dass sie sich in allen wirtschaftlichen Aktivitäten stets compliant verhalten.
Gute Compliance ist billiger als Betrug, sagt VW-Vorständin Hiltrud Werner. Wenn Sie ein Preisschild von mehr als 30 Milliarden Euro an einem Betrugsfall haben, so wie wir, dann versteht auch der Letzte, dass wirksames Compliance-Management wirklich 100-mal billiger ist.
Ja, Compliance ist billiger als Betrug, haben wir gerade gehört. Aber was heißt das eigentlich? Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Compliance reden?
Ja, bei Compliance geht es um die Einhaltung von gesetzlichen Regelungen und gegebenenfalls auch im Unternehmen von internen Regelungen. Und es ist einerseits halt das Einhalten vor allen Dingen von entsprechenden Gesetzen. Du hast eben schon ein paar genannt, ob Hinweisgeberschutzgesetz oder DSGVO oder Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das einzelne Unternehmen hat eine ganze Menge von Regeln, von Gesetzen. Ich muss gar nicht die allgemeinen wie Arbeitsrecht, Mindestlohn, Steuern, unendlich viele Gesetze einzuhalten. Da gilt es, den Überblick zu behalten. Da gilt es, dass man weiß, was überhaupt für einen gilt, wo die Risiken sind. Und das andere ist, neben der eigentlichen Gesetzesanwendung, die Organisation, dass man ein Stück weit, wenn man in Richtung Compliance gehen will, dann geht es häufig um Compliance-Management-Systeme, dass man dort entsprechende Organisationsstrukturen schafft, damit die Vorgaben dann auch eingehalten werden.
Aber wir reden ja nicht nur so über, in Anführungsstrichen, kleine Verstöße, sondern wir hatten in den letzten Jahren ja auch richtig handfeste, große Skandale, die im Grunde auch in dem Bereich Compliance sich abspielen.
Ja, da sind natürlich einige durch die Medien gegangen oder auch, das strahlt natürlich auch in die Beratungspraxis ein. Ich muss nur den Dieselskandal beispielsweise von VW nennen. Früher gab es auch teilweise schwarze Kassen, Schmiergeldzahlungen bei anderen Unternehmen, verschiedenste Verstöße. Dort Bereiche, wo wir halt auch ja handfest im Strafrecht sind, wo wir aber, wenn wir das auf den Geschäftsführer ableiten, natürlich sich vor allen Dingen auch die Frage stellt, was muss er wissen, wie verschafft er sich Wissen, wie schafft er Organisationsstrukturen, dass nicht solche Straftatbestände in seinem Unternehmen verwirklicht werden.
Jetzt mag man ja auf die Idee kommen, dass das Einhalten von Regeln keine Neuigkeit ist, dass es immer schon ein umfangreiches Regelwerk gab, dem Unternehmen unterworfen waren und dessen Einhaltung sie sicherstellen mussten. Trotzdem sprechen wir heute ja vor allen Dingen, Christian, du hast es angesprochen, über Organisation oder über Systeme, über Managementsysteme zur Gewährleistung von Compliance. Warum ist es so wichtig, das Ganze in einen organisatorischen Rahmen zu stellen und es nicht darauf zu beschränken, dass alle im Unternehmen sich an bestimmte Regeln halten mögen?
Ja, ich glaube, wir haben einerseits viele neue Gesetze, die häufig auch für sich eine Organisationsstruktur, also beispielsweise beim Geldwäschegesetz, bräuchte eine Organisationsstruktur, damit Geldwäsche verhindert wird. Da hat sich einiges getan. Darüber hinaus wissen teilweise Geschäftsführer oder auch Mitarbeiter gar nicht im Detail, was alles für sie gilt und wie damit umzugehen ist. Was ich auch beobachte, ist, dass einzelne Aufsichtsbehörden, exemplarisch nenne ich mal das Kartellamt, auch mit ganz anderer Schärfe vorgeht, ganz andere ja auch Bußgelder verhängt und auch Entwicklungen, die, ich sag mal zum Beispiel der Wirecard-Skandal, der dann das Fisk nach sich gezogen hat, führt einfach zu einem ganz anderen regulatorischen Umfeld, welches auch die Pflichten am langen Ende verschärft. Das ist aus meiner Sicht eine Entwicklung, die sich in den letzten Jahren nochmal verschärft hat, die aber auch, wenn wir nochmal tiefer in die Vergangenheit gehen, auch sich schon abgezeichnet hat. Also ich finde, man kann es immer ganz gut auch festmachen am Umgang mit steuerlichem Fehlverhalten, wo man früher quasi häufig noch nicht im Steuerstrafrecht drin war, wo aber dann 2016 durch den Anwendungserlass zu § 153 Abgabenordnung auch klar geworden ist, dass nur ein Compliance-Management-System, dann im Hinblick auf Steuern, also ein Tax-Compliance-Management-System, dass das quasi hilft, dass man zumindest für den strafrechtlichen Bereich Vorsatz oder Leichtfertigkeit ausschließt. Und das ist eine Entwicklung, die sich halt auch jetzt jüngste Entwicklungen verschärft hat.
Ja, ich glaube, das Steuerrecht ist ein gutes Beispiel, wenn wir heute nicht über Tax-Compliance-Management-Systeme im Detail sprechen wollen. Aber das, was du sagst, Christian, einerseits das immer komplexer werdende Regelwerk und auf der anderen Seite die drohenden Sanktionen machen es erforderlich, ein solches System zu unterhalten. Und auch da, dein Beispiel aus dem Steuerrecht, es bietet eben auch ganz handfeste Vorteile für den Unternehmer, für den Geschäftsführer, für die Organe, ein solches System zu implementieren, weil es vor strafrechtlicher Verfolgung schützen kann. Und wenn man das als Leitlinie nimmt, auch für andere außersteuerliche Aspekte eines Compliance-Management-Systems, dann wird, glaube ich, auch deutlich, dass der Geschäftsführer ein ganz originäres Interesse daran haben sollte, solche Systeme, solche Organisationsmaßnahmen zu implementieren, um seine Organisation compliant zu halten.
Ich glaube, das ganze Thema passt sowieso ins große Bild, weil wir überall versuchen, Prozesse zu standardisieren, zu operationalisieren und damit auch kontrollieren und steuern zu können. Insofern ist das auch an der Stelle natürlich konsistent, auch hier Prozesse darzugestalten, wo es darum geht, dass man Regeln einhält.
Ja, wenn wir über Prozesse und das Compliance-Management-System sprechen, vielleicht, Christian, kannst du mal ganz kurz skizzieren, welche wesentlichen Elemente ein solches Compliance-Management-System umfasst, damit wir dann auch noch im Detail schauen können, was bedeutet das eigentlich?
Ja, ich glaube, der erste Schritt ist, dass man erstmal sich einen Überblick erstellt, welche gesetzlichen Vorgaben überhaupt für das jeweilige Unternehmen gelten. Es gibt gewisse allgemeine Vorgaben, die für jedes Unternehmen gelten, aber auch dann drüber spezifisch schon. Das muss man einfach identifizieren, ob man beispielsweise auch ja, unter eine BaFin-Aufsichtspflicht fällt oder wir als Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater haben verschiedene berufsrechtliche Vorgaben. Da ist im Grunde den Überblick zu bekommen, das zusammenzustellen. Und dann in dem zweiten Schritt das Ganze zu bewerten, also auch nach den Risiken, die in den einzelnen Bereichen liegen und auch ein Stück weit, das ist dann schon das dritte, Bewertung in Richtung Eintrittswahrscheinlichkeit. Und wenn man da einen Überblick hat, dann geht es anschließend in die Umsetzung, in die Schaffung von entsprechenden Strukturen. Da ist mit Sicherheit ein wichtiges Thema. Ja, wir sprechen häufig von der Dokumentenpyramide, dass man erstmal Richtlinien festlegt, beispielsweise wie mit Geschenken umzugehen ist, wie der Einkauf vonstatten zu gehen hat, wie Datenschutzvorgaben umsetzen, dass quasi nochmal ein abgeleitetes Regelwerk, dass quasi nicht nur der einzelne Mitarbeiter abstrakt irgendwelche Gesetzestexte hat, sondern wirklich konkrete Handlungsvorgaben bekommt. Und wenn man ein solches Regelwerk hat, kann man im Grunde noch ein Stück weitergehen in so einem Zyklus, dass man das entsprechend schult, sei es über E-Learning, sei es über Handouts, dass einfach eine Awareness dafür geschaffen wird, was gilt, wie damit umzugehen ist. Und je nachdem, wie tief man das ausstalten will, kann man dann auch zum Beispiel über einen Compliance-Beauftragten da auch personelle Zuständigkeiten für schaffen, dem man dann wiederum gewisse Aufgaben gibt, wie Kontrolle des Ganzen, Weiterentwicklung des Ganzen, Beobachtung der neuen gesetzlichen Entwicklungen. Und durch diesen quasi von mir gerade skizzierten Zyklus kann man dann auf der Zeitachse auch immer wieder durchgehen und da quasi Optimierungen vornehmen.
Ja, und ich glaube, es ist ganz wichtig, nochmal zu betonen, du hast es gerade schon erwähnt, letztlich setzt das System ein oder orientiert sich am konkreten Geschäftsmodell. Das heißt, das Compliance-Management-System von der Stange, was für alle Unternehmen in gleicher Weise passt, wird es nicht geben. Es fängt an mit der Risikoanalyse, die hängt am Geschäftsmodell. Davon hängt ab, welchen rechtlichen Risiken ich als Unternehmen und als Geschäftsführer ausgesetzt bin und welche vielleicht auch eher eine untergeordnete Rolle spielen. Welche Rolle spielt nach deiner Erfahrung die Unternehmensleitung selber, außer dass sie natürlich am Ende für etwaige Compliance-Verstöße verantwortlich ist?
Ja, ich glaube, die Leitung hat eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Also es heißt ja, auch wenn irgendwo mal was compliance-mäßig schiefgelaufen ist, nicht umsonst häufig der Fisch stinkt vom Kopfe. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Leitung eines Unternehmens, das einerseits da einen Prozess anstößt, aber vor allen Dingen auch als Vorbild entsprechend voranschreitet. Weil ich glaube, nur so kriegt man eine Akzeptanz dafür, dass solche Regeln einzuhalten sind und kriegt ein Bewusstsein im ganzen Unternehmen, dass es quasi selbstverständlich ist, dass Regeln eingehalten werden oder dass man zumindest versucht, die Regel einzuhalten. Das ist auch, das will ich an der Stelle betonen, es geht auch nicht um die, sage ich mal, um den letzten Millimeter Regeleinhaltung, sondern es geht immer auch risikoorientiert zu versuchen, möglichst die Gesetze einzuhalten, möglichst am langen Ende auch Haftungsgefahren zu vermeiden, Reputationsschäden zu vermeiden, Bußgelder zu vermeiden.
Christian, hat sich nach deiner Einschätzung die Kultur, wie wir mit Regeln umgehen an der Stelle, auch geändert? Also vielleicht etwas, was früher noch so als Kavaliersdelikt abgehandelt wurde oder wo man nicht so genau drauf geachtet hat, dass sich das geändert hat?
Also ich glaube, dass ein enormer Kulturwandel in den letzten 10, 15 Jahren stattgefunden hat. Ich kann mich auch noch durchaus erinnern, dass früher viele Dinge als Kavaliersdelikte abgetan worden sind, dass auch das Thema Bußgelder auch in der Höhe, dass vielen Unternehmen Bußgelder auch keine Angst eingeflößt haben. Das hat sich beispielsweise mit der Einführung der DSGVO, wo auch Bußgelder von bis zu 20 Millionen oder 4% des globalen Unternehmensumsatzes dann in das Gesetz Eingang gefunden haben. Da ist also eine ganz andere Schärfe drin. Ich habe eben schon mal das Bundeskartellamt angesprochen, was auch Schlagzeilen gemacht hat, dem ganz anders quasi gegen Kartelle vorgegangen wird. Und insgesamt hat sich neben diesem Sanktionsrahmen, glaube ich, auch das Image ein Stück weit geändert, weil vielfach beispielsweise Bewerber danach gucken, ist das Unternehmen compliant, ist es gut aufgestellt. Wir sehen es häufig auch, wenn wir Mittelständler beraten, die wiederum Zulieferer von Großunternehmen sind, dass quasi innerhalb der Lieferkette dort sehr harte Auflagen im Hinblick auf Compliance gemacht werden, zu denen sich dann der Zulieferer vertraglich verpflichten muss. Also da ist insgesamt eine enorme Entwicklung und aus meiner Sicht ist das auch, wenn ich das Stichwort ESG auch schon mal anreißen darf, das wird auch stärker noch weitergehen.
Ja, also ganz bestimmt sogar. Und du hast es ESG angesprochen. Ich glaube, wenn wir über ESG sprechen, dann haben wir jedenfalls in der Vergangenheit, in den vergangenen Monaten, ganz viel über E, über Environmental Aspekte gesprochen. Wir haben viel über Social gesprochen, aber es gehört eben auch das G für Governance mit dazu. Und da ist meine Wahrnehmung schon so, dass eine Compliance-Kultur, ein Compliance-Management-System ein ganz wesentlicher Aspekt der Good Governance, der guten Unternehmensführung und der guten operationalisierten Unternehmensführung ist. Und ich bin da komplett bei dir, Christian, dass die ESG-Aspekte im Rahmen der Compliance in Zukunft eine noch viel größere Bedeutung haben werden und dass sich auch die ganze ESG-Entwicklung sehr stark darauf auswirken wird, wie sich Unternehmen intern organisieren, wie sie ihre Richtlinien und ihre Prozesse auch weiterentwickeln. Denn das ist ja, glaube ich, ein wesentlicher Bestandteil eines solchen Managementsystems, dass es eben nicht ein statisches System ist, sondern eines, was sich ständig weiterentwickelt, an geänderte äußere Rahmenbedingungen, aber eben auch an Veränderungen im Unternehmen anpasst.
Also das kann ich bestätigen, dass das erleichtert natürlich auch ein Stück weit den Einstieg in so ein Compliance-Management-System, dass man erstmal ein Stück weit anfängt und sich auf den Weg begibt. Aber es wird häufig ja auch behauptet, dass es quasi auch für Unternehmen selbstverständlich sei, Governance zu sein, sich an die Vorgaben zu halten. Es ist aber, kann ich leider aus der Beratungspraxis oder auch wenn ich als Compliance-Beauftragter irgendwo aktiv bin, es gibt verschiedenste Verstöße von Ungenauigkeiten beim Einkauf über Vorwürfe von sexueller Belästigung, über Mobbing. Es gibt ganz viele Sachen, die nicht compliant sind. Es ist natürlich immer auch die Frage, was ist Behauptung, was ist nachher bewiesen. Aber es gibt halt verschiedenste Verstöße und da kann man mit einem guten System ein Stück weit gegensteuern. Man kann schulen, man kann kontrollieren, man kann auch belohnen, kann die Vorteile sehen. Das ist nicht immer 100%, aber man kann einiges tun, um das Ganze in die richtige Richtung zu schieben.
Ja, und ich habe eben schon den Eindruck, es geht nicht nur darum, Bußgelder zu vermeiden oder Strafen zu vermeiden, sondern das Bewusstsein ist einfach doch ganz stark im Vorhinein, dass wir Regeln einhalten, weil die Regeln einfach richtig sind und weil es zu einem guten Unternehmen dazugehört, Regeln einzuhalten.
Das ist auf jeden Fall so. Und dazu aber kann ich als Jurist ja auch sagen, neben den Bußgeldern oder den Reputationsschäden gibt es halt auch andere Sanktionen, die einfach nicht schön sind. Also beispielsweise, wenn man seine Lizenz entzogen bekommt, weil man nicht den Regeln entsprochen hat. Wenn man beispielsweise nicht mehr bei öffentlichen Ausschreibungen mitmachen darf oder berücksichtigt wird. Also es gibt verschiedenste Sanktionen, die es einfach ja am langen Ende wert machen, in die Compliance zu investieren.
Ja, gutes Stichwort. Der Wert in Compliance zu investieren, denn das ist, glaube ich, schon deutlich geworden, eine solche Compliance-Organisation aufzubauen. Das kostet gewisse Mühen, kostet auch Geld. Jetzt kommen unsere Hörerinnen und Hörer primär aus dem Mittelstand, aus mittelständischen Unternehmen und stellen sich sicherlich schon die Frage, was ist für mein Unternehmen angemessen? Warum lohnt es sich für uns, für mich, für uns als Unternehmen, das Geld, die Mühe in die Hand zu nehmen und in den Aufbau eines solchen Systems zu investieren? Vielleicht sprechen wir da mal rüber, welche Vorteile, welche ganz handfesten Vorteile es auch für den ganz und besonders für den Mittelstand hat.
Ja, ich finde, man kann als Anwalt sich die Antwort erstmal einfach machen und kann sagen, okay, gesetzliche Vorgaben sind halt einzuhalten, aber damit würden wir vielleicht ein bisschen zu kurz springen. Also für mich ist wirklich in der Beratungspraxis häufig die Vermeidung von Bußgeldern ist ein großes Thema. Vor allen Dingen, weil bei den einzelnen Bußgeldern häufig auch die klassischen Strafzumessungsregeln aus dem Strafrecht ja auch wieder Geltung erlangen. Also ob jemand Wiederholungstäter ist, ob jemand vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, ob er was sehr Schlimmes gemacht hat, Schaden großen Ausmaßes. Also insofern, dieses Bußgeldthema ist immer zentral. Ich glaube, ein zweites Thema ist das Thema Reputation. Das ist auch nicht nur jetzt wegen der Nachhaltigkeitsberichterstattung beziehungsweise dem ESG-Thema, sondern das ist insgesamt, wenn es darum geht, auch Mitarbeiter zu gewinnen, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und last but not least das Thema Geschäftsführerhaftung. Dort ist gerade für Fremdgeschäftsführer auch sind sachgerechte Strukturen nach der Rechtsprechung zu schaffen. Man hat natürlich als Geschäftsführer einen Ermessensspielraum, wie man es genau sicherstellt, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Aber da beobachte ich halt auch schon mal häufiger, dass halt sich nicht innerhalb dieses Spielraums aufgehalten wird, sondern evident darunter, weil halt in Anführungsstrichen nichts oder evident nicht zu wenig existiert. Also für mich ist in der Beratungspraxis, wenn quasi die Erkenntnis da ist, was die Vorteile eines kleinen Compliance-Management-Systems, eines Compliance-Management-Systems für den Mittelstand sind, dann kann man einige Stellschrauben drehen. Also man kann, ich habe es eingangs gesagt, das Thema erstmal Risikoanalyse, Standortbestimmung und halt dann entsprechende Richtlinienableitung, aber vor allen Dingen, wenn es um das Erkennen von ja, Fehlverhalten geht, da halt beispielsweise über ein Hinweisgebersystem kann man im Grunde auch einerseits natürlich den Vorgaben des Hinweisgeberschutzgesetzes entsprechen, aber andererseits hat dort auch eine sehr geeignete Erkenntnisquelle und da kann man im Grunde mit einigen Maßnahmen im Grunde auch viel Meter machen.
Erfahrungsgemäß wird auch so ein System nicht dazu führen, egal wie gut es ist, dass keine Fehler mehr passieren. Also es wird immer noch trotzdem Verstöße geben, Mitarbeiter, Geschäftsführer werden Fehler machen. Wie geht man dann damit um, wenn nach wie vor Fehler passieren?
Also ich finde es erstmal nicht per se schlimm, wenn Fehler passieren. Ich glaube, das ist ein Stück weit auch normal. Das ist gerade im Fahrlässigkeitsbereich und auch wenn man in die einzelnen Gesetze einsteigt, da kann man sich natürlich auch ein Stück weit mal verhaspeln oder kann auch Fehler machen. Ich glaube aber, es ist schon viel gewonnen, wenn ein gutes Bewusstsein dafür da ist, dass halt gerade schlimmere Sachen auch von der Geschäftsleitung nicht geduldet werden, dass es dort Strukturen gibt. Das ist einerseits, dass wenn beispielsweise ein Hinweis kommt, dass dem sachgerecht nachgegangen wird, dass auch ein Stück weit ermittelt wird, Stichwort Internal Investigations, wie wir sagen, dass man quasi guckt, okay, ist da was dran, müssen wir da strukturell was machen? Das kann natürlich sein, dass man einer einzelnen Person, die sich falsch verhält, auch ja, arbeitsrechtliche Maßnahmen von Ermahnung, Abmahnung bis zur Kündigung sind da theoretisch denkbar, auf das konkrete Fehlverhalten hingezielt. aber auch allgemeine Sachen, wie beispielsweise die Leute auch nochmal schulen, zum Beispiel wie man im Einkauf sich ordnungsgemäß verhält, wie man sich datenschutzkonform verhält. Also da quasi auch eine Schulungssystematik aufzuziehen, das auch ein bisschen ernst zu nehmen, vielleicht auch ein bisschen attraktiv zu machen. Ja, das bringt aus meiner Sicht schon viel.
Wenn du jetzt zum ersten Mal mit dem Geschäftsführer sprichst in der GmbH und der sagt, hey, wie gehen wir denn so ein Thema an? Ich habe hier das Gefühl, ich habe hier ein Korruptionsthema vielleicht irgendwo in meinen Abteilungen. Wie geht man sowas an? Wie fängst du das an, das Beratungsthema?
Also für mich ist erstmal immer ein Stück weit ja eine Aufnahme, wo es quasi drückt. Das ist wichtig, ne? Also häufig gibt es natürlich einen konkreten Anlasspunkt, dass es irgendwo, weiß ich nicht mal, ist irgendwo ausgeschlossen worden von irgendeinem Vergabeverfahren oder man hat vielleicht einen Hinweis bekommen oder hat Sorge, dass da irgendwas nicht im Argen ist und dann ein Stück weit ermitteln wir den Sachverhalt, ordnen das juristisch ein. Ich glaube dann anschließend ist es wichtig, dass man ein Stück weit zum einen diese, sag ich mal, konkreten Themen sieht, also zum Beispiel, wenn wir jetzt über Korruptionsprävention sprechen, dass man quasi guckt, gibt es da Vorgaben, zum Beispiel eine Einkaufsrichtlinie, gibt es ein Bewusstsein, gibt es da häufiger Verstöße und dann kann man häufig auch, das ist dann letztendlich ein Detail einer solchen Richtlinie, auch verschiedene Schutzmechanismen implementieren, wenn es denn gewollt ist. Das ist dann so auf so einen konkreten Teilbereich gesprochen. Was ich aber immer auch anbiete und eigentlich noch interessanter finde, ist einmal auch ganzheitlich auf das Unternehmen zu gucken. Also nicht nur da, wo quasi jetzt vermeintlich gerade der Schuh drückt, sondern dass man mal insgesamt guckt, wie eingangs schon gesagt, wo sind denn überhaupt die Risiken? Hat das Unternehmen die einzelnen Gesetze, die für es gelten und die entsprechenden Vorgaben im Blick, das gegebenenfalls auch mal systematisch zusammenzustellen? Und wenn dann so eine Erstaufnahme gemacht ist, das konkrete Problem, dann ist es häufig so, dass man auch, durch viele organisatorische Maßnahmen auch noch was machen kann. Weil das ist, dieses Thema Legal Compliance ist ja nicht rein rechtlich durchsetzt, sondern es ist auch viel Organisation, zum Beispiel auch Berechtigungsstrukturen, Vier-Augen-Prinzip, auch eine Systematik, wo man irgendwo sich beschweren kann, ein Meldewesen. Also da kann man viel auch organisatorisch machen, um halt für die Zukunft auch solchen Fehlentwicklungen vielleicht vorzubeugen oder sie besser aufklären zu können.
Vielleicht machen wir es mal ganz konkret. Andreas, du hast das Thema Korruption angesprochen und ich würde vielleicht mal einen Schritt zurückgehen, vor den konkreten Korruptionsverdacht die Korruptionsprävention stellen wollen und mir überlegen, wie kann ein Geschäftsführer mit interner und externer Unterstützung sicherstellen, dass seine Organisation möglichst vor Korruption geschützt ist, dass es auch keine Anreize gibt für Mitarbeiter, sich unternehmensschädigend zu verhalten. Denn das ist ja, glaube ich, ein sehr handfestes Beispiel, wo Fehlverhalten zu einer unmittelbaren Schädigung des Unternehmens führen kann und sich dann auch viel weitergehende Konsequenzen, strafrechtliche Konsequenzen, Reputationsschäden auch noch anschließen können. Also bleiben wir mal bei dem Beispiel Korruptionsprävention. Was wären da so die klassischen Instrumente, um genau dort sinnvolle und zielgerichtete Maßnahmen anzusetzen?
Also es geht in dem ersten Schritt auch darum, dass man quasi analysiert, wer oder wo sind Anfälligkeiten für Korruption. Das ist natürlich dort, wo auch Leute eine gewisse Entscheidungsgewalt haben. Und nach meiner Erfahrung kann man zum einen durch eine entsprechende Richtlinie, kann man Vorgaben machen, wie quasi im Einkauf zu agieren ist, beispielsweise unter welchen Kriterien Ausschreibungen zu erfolgen haben, wie viele Angebote einzuholen sind, vor allen Dingen auch das Thema Dokumentation, dass eine Auftragsvergabe, wie die zu dokumentieren ist, dass es später auch beispielsweise durch die Revision auch mal nachprüfbar ist, nach welchen Kriterien das Ganze vergeben worden ist. Also ich glaube, durch so ein entsprechendes Regelwerk, wo das auch nochmal klar drinsteht, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und welche Grenzen gehen, vielleicht auch welche Zeichnungsbefugnisse, da ist schon viel gewonnen. Das Ganze muss dann anschließend auch nochmal geschult werden in die Belegschaft rein. Und jetzt unabhängig von diesem Thema Richtlinienwesen, Schulung und vielleicht auch Kontrolle des Ganzen, ist, glaube ich, noch ein anderer Aspekt, den man als Geschäftsführer im Blick nehmen sollte, ist, ob halt Grund, sage ich mal, untechnisch besteht, dass auch Mitarbeiter unzufrieden sind. Also das muss man ein Stück weit auch im Blick behalten, dass halt dort letztendlich auch ein Nährboden vielleicht manchmal gelegt ist, damit Leute sich nicht mehr so mit dem Unternehmen identifizieren und für sowas anfällig sind. Und da, das ist natürlich eine sehr softe Seite, aber da kann man aus meiner Sicht auch durchaus ansetzen.
Christian, du hast jetzt schon mehrmals das Thema Hinweisgeberschutz thematisiert. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Da gibt es eine gesetzliche Regelung, die schon seit langem angekündigt ist, aber jetzt wahrscheinlich dann doch kommt.
Ja, also das Thema Hinweisgeberschutz oder Whistleblowing, das ist in der Tat schon seit ein paar Jahren ein Thema, was mich sehr umtreibt. Hintergrund war, es gab eine EU-Richtlinie, die Whistleblowing-Richtlinie, die war eigentlich von den nationalen Staaten, also beispielsweise Deutschland, schon Ende 2021, ich sag's nochmal, Ende 2021 umzusetzen. Und Kerninhalt dieser Whistleblowing-Richtlinie ist, dass quasi Unternehmen ab einer oder Organisationen ab einer gewissen Größenordnung die Möglichkeit geben müssen, dass anonym Hinweise gegeben werden können. Beispielsweise auf Korruption, auf Geldwäsche, auf Mobbing, sexuelle Belästigung, also alles, was schieflaufen könnte. Natürlich können in der Praxis da auch Sachen gemeldet werden, die nicht strafbar sind oder nicht so schlimm sind, aber am langen Ende geht es darum, einen entsprechenden Kommunikationskanal zu öffnen. Und ja, das Komische oder auch Unbefriedigende ist, obwohl halt diese Whistleblowing-Richtlinie umzusetzen war, es gab erst dann einen Gesetzesentwurf, ein sogenanntes Hinweisgeberschutzgesetz. Das ist aber dann nicht in der letzten Legislaturperiode nicht mehr durch den Bundestag und Bundesrat gekommen. Das wurde dann in dieser Legislatur neu aufgegriffen. Und es gab vor kurzem, das war Ende letzten Jahres, eine Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag. Es ist dann im Bundesrat nochmal hängen geblieben. Allerdings, ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber es sieht tatsächlich so aus, wird das Gesetz wohl im Mai kommen. Und dann, die Folge ist, dass Unternehmen ab 250 Mitarbeiter dann ein entsprechendes Hinweisgebersystem haben müssen. Und was vielleicht auch noch zu betonen ist, zum Ende dann diesen Jahres sinkt die Schwelle auf 50 Personen. Das heißt, Unternehmen oder Organisationen mit 50 Mitarbeitern werden ab Jahresende ein Hinweisgebersystem haben müssen.
Das betrifft ja schon richtig viele Unternehmen im Mittelstand. Und das heißt, da gilt es eigentlich jetzt aktiv zu werden, denn dass das Gesetz jetzt kommen wird, ist doch mehr als wahrscheinlich, denn wir sind ja schon länger im Verzug.
Wir sind schon länger im Verzug. Die EU hat auch jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland angestrengt und das wird alsbald kommen. Es wird auch sehr viele, wie du richtig schon gesagt hast, sehr viele Unternehmen betreffen. Ich persönlich sehe das Thema aber auch jetzt nicht so dramatisch, weil man kann das eigentlich auch gut in den Griff bekommen. Es ist natürlich ein Projekt und es wird dann immer diskutiert, wie mache ich das denn konkret? Also richte ich da irgendwie eine E-Mail-Adresse ein oder engagiere ich da einen externen Anwalt als Ombudsmann oder führe ich da ein IT-Tool ein? Da kann man darüber diskutieren. Allerdings ist es so, dass dieses Thema Anonymität, also muss ich deutlich machen, wenn die Anonymität nicht prozessual sichergestellt ist, dann benutzt das keiner und es hat im Endeffekt keinen hohen Wert. Also das Unternehmen kann sich auch nicht verbessern und es gibt auch quasi so ein Stück weit als Sanktion, dass man sich dann halt an der Aufsichtsbehörde beschweren kann oder an die Öffentlichkeit wenden kann als Whistleblower. Das ist im Zweifel etwas, was für ein Unternehmen oder eine Organisation auch nicht so schön ist. Also insofern, es spricht viel dafür, dort eine anonyme Lösung einzuführen. Und wichtig an dieser Lösung ist vor allen Dingen auch, dass in eine Interaktion mit dem Whistleblower getreten werden kann. Also dass quasi auch anonym ihm geantwortet werden kann. Und ich mache da keinen Hehl draus. Aus meiner Sicht sind da IT-systemunterstützte Lösungen, sind das Mittel der Wahl und dadurch kann man das gut abbilden.
Ja, Christian, ich glaube, man sieht schon, wir könnten das Thema jetzt noch fast beliebig fortsetzen und auf andere Rechtsgebiete und gesetzliche Vorgaben eingehen. Das Stichwort Datenschutz fiel heute schon ganz häufig. Lieferketten-Sorgfaltsgesetz haben wir angesprochen, Geldwäsche. Alles Themen, zu denen man sicherlich auch nochmal eine eigene Podcast-Folge drehen könnte. Ich würde gerne noch das aus Prüfer- und Wirtschaftsprüfersicht ein bisschen abrunden und du kannst mich da gerne ergänzen, wenn wir jetzt Mandanten haben, Unternehmen haben, die schon einen Schritt weiter sind, schon solche Systeme implementiert haben, dort einfach einen externen Blick auf das System geworfen haben möchten, ein Feedback bekommen möchten oder auch eine Zertifizierung bekommen möchten. Vielleicht aus eigenem Antrieb, vielleicht aber auch, weil das beispielsweise die Gesellschafter, der Aufsichtsrat oder der Beirat es fordern. Auch dafür gibt es Lösungen. Dafür gibt es beispielsweise einen eigenen Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer. Das heißt, es gibt auch Möglichkeiten, nach klaren Regelungen solche Systeme zu zertifizieren und zu prüfen. Und vielleicht, Christian, gibt es da auch schon Erfahrungswerte? Wird das angenommen? Ist das etwas, wo aus deiner Sicht Nachfrage besteht, auch solche Systeme nicht nur zu implementieren, sondern auch dann extern begutachten und zertifizieren zu lassen?
Zwei Sachen beobachte ich in dem Bereich. Also zum einen, der von dir angesprochene IDW PS 980 ist für uns natürlich, wenn wir derartige Systeme implementieren, auch die geeignete Richtschnur, weil dort halt ein entsprechendes Managementsystem halt entsprechend abgebildet wird und im Grunde auch in diesem Prüfungsstandard gut ableitbar ist, wie es halt zu machen ist. Und ich habe den den Eindruck, dass in der Wirtschaftsprüfung, also dass im Bereich der Spezialprüfungen, dass es eher dann gemacht wird, wenn jetzt konkret etwas im Argen ist oder konkret jemand, sei es aus Aufsichtssicht oder aus Gesellschaftersicht, das aus irgendeinem Grund haben möchte. Insofern ist das aus meiner Sicht jetzt noch nicht flächendeckend üblich, aber es gibt halt einige Vorteile, es durchzuführen. Und ich glaube auch, dass das in den kommenden Jahren auch verstärkt Anwendung findet.
Ja, und das Regelwerk dazu, du hast es gerade auch nochmal erwähnt, Christian, gibt es eben schon. Das heißt, der Sollstandard, an dem sich derartige Systeme messen lassen müssten, der existiert bereits.
Ja, ich habe verstanden, das Thema Compliance ist total im Wandel und wir sehen ganz, ganz viele neue Gesetze auch. Wo geht die Reise hin? Welche Entwicklung haben wir zu erwarten, Christian?
Ja, ich glaube, viele Unternehmen wird es verstärkt betreffen, weil es einfach schlicht gilt, erstmal diese neuen Gesetze, ob Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder die DORA-Verordnung im Finanzsektor, die auf den Bereich auch IT-Risikomanagement geht, umzusetzen. Und ich glaube, es ist unheimlich hilfreich, wenn man dort quasi es schafft, als Unternehmen, jedenfalls mit externer Hilfe, dass man einen Überblick hat. Wo sind wirklich die Risiken? Was sind die Must-Haves? Und dass man da quasi orientiert ist. Und meine Erfahrung ist aber auch, wenn man die Orientierung hat, dass man über relativ einfache Stellschrauben, also gerade so eine Implementierung zum Beispiel eines Hinweisgebersystems, das ist einfach eine konkrete gesetzliche Anforderung, aber bringt ein Unternehmen auch im Hinblick auf das Compliance-Management-System allgemein so weit nach vorne und man hat wirklich auch dann die Möglichkeit, etwaige Missstände schnell und auch ohne große Öffentlichkeit auch einfach zu beseitigen, an den richtigen Stellen auch quasi zu schulen und Maßnahmen zu ergreifen. Es ist eigentlich teilweise auch relativ einfach, da vieles zu verbessern. Häufig ist natürlich das Thema Dokumentation ein etwas leidiges, aber das hilft natürlich auch personalunabhängig und auch, wenn man es so in den Jahresringen sieht, dass man peu à peu da besser wird, das hilft einfach und gehört dazu. Und ich kann nur sagen, also die Organisationen, die wir in den letzten Jahren in dem Bereich begleitet haben, die haben schon einige deutliche Mehrwerte gezogen.
Ja, lieber Christian, ganz herzlichen Dank für den sehr umfassenden Überblick. Ich glaube, wir haben längst nicht alles besprochen, was man unter dem Aspekt Compliance noch diskutieren kann, aber wir haben einen sehr guten Überblick bekommen, was alles drunter fällt und wie Unternehmer und Verantwortliche in Unternehmen das Thema angehen können. Deswegen nochmal ganz herzlichen Dank, dass du heute hier bist, hier warst und mit uns einmal das Thema Compliance umrundet hast. Andreas, unsere übliche Frage, was nimmst du mit aus unserer Gesprächsrunde?
Ja, was nehme ich mit? Ich glaube, besonders wichtig ist die Erkenntnis, dass man Compliance nicht nur als Kostenfaktor oder als Vermeidung von Bußgeldern begreifen sollte, sondern auch als Chance für eine gute Governance, also für ein gutes Unternehmen und dass man sich bemühen sollte, aus den Maßnahmen, die man da ergreift, dann auch das zu machen, was dem Unternehmen hilft, aus sich heraus. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das nochmal deutlich macht und sich als Geschäftsführer eben auch deutlich macht. Benno, was ist für dich wichtig heute?
Ja, absolut. Also ich bin bei dir. Der Aspekt, den du angesprochen hast, ist ein wichtiger Aspekt, der auch bei mir hängen geblieben ist. Gute Unternehmensführung, Good Governance, dazu gehört eine eingerichtete Compliance-Organisation und das bietet eben auch dem Geschäftsführer die Chance, seine Vorstellungen von guter Unternehmensführung in die Organisation zu transportieren, Leitlinien vorzugeben, einen Wert oder einen Verhaltenskodex vorzugeben und damit fängt das Thema Compliance ja an. Und das Zweite, was ich mitnehme, ist, dass ich in kaum einem anderen Thema der gesamte Werte- und Kulturwandel so gut widerspiegelt wie in dem ganzen Compliance-Thema. Wir haben gesehen, dass bestimmte Dinge, die vor 20, 30 Jahren noch als Kavaliersdelikt galten, heute unter Compliance-Gesichtspunkten schlicht nicht mehr vorstellbar sind und nicht nur teilweise straf- und bußgeldrechtlich geahndet werden, sondern auch mit guter Unternehmensführung nicht vereinbar sind. Und in dem Sinne bin ich sehr fest davon überzeugt, dass sich auch die Compliance immer weiterentwickeln wird. Und wir haben das Thema ESG und Nachhaltigkeit nur ganz kurz angesprochen. Ich bin mir sehr sicher, dass das auch in Zukunft zu einer guten Compliance-Organisation dazugehören wird, dass man das Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung auch da sich an neue Standards, an geänderte Standards stetig anpassen und Maßnahmen ergreifen, um genau das sicherzustellen.
Ja, vielen Dank. Compliance ist eben die Einhaltung von Regeln und Gesetzen und der Tipp dieses Monats, der rankt sich eben auch um die Einhaltung von Gesetzen, nämlich des Transparenzregisters.
Der Praxistipp des Monats.
Der Eintrag der wirtschaftlich Berechtigten einer Gesellschaft, eines Vereins oder einer Stiftung in das Transparenzregister fällt ebenfalls in den Bereich Compliance. Hierzu gehört auch die stetige Aktualisierung der Einträge. Wer diese Einträge versäumt oder fehlerhaft vornimmt, muss mit Nachteilen im Geschäftsverkehr rechnen. Werden mögliche Fehler entdeckt, erhalten die Verantwortlichen eine sogenannte Unstimmigkeitsmeldung. Eine solche Meldung ist noch keine Sanktion und soll zunächst der Überprüfung der Daten im Transparenzregister dienen. Liegt aber ein Fehler vor, kann sie in ein Bußgeldverfahren münden. Dieses kann häufig durch eine schnelle Bearbeitung und Prüfung der Unstimmigkeitsmeldung vermieden werden. Erhalten Sie also eine solche Unstimmigkeitsmeldung, lassen Sie diese unbedingt prüfen und Ihre Eintragungen im Transparenzregister gegebenenfalls korrigieren. Damit bleiben Ihnen Nachteile im Geschäftsverkehr erspart.
Das war der Praxistipp des Monats.
Ja, lieber Christian, lieber Andreas, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind damit schon am Ende der heutigen Folge. Wir dürfen uns ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken, würden uns wünschen und hoffen sehr, dass Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Im Juni ist das Thema unserer nächsten Folge Steuern bei Arbeiten im Ausland. Auch darauf freuen wir uns sehr. Das hat in gewisser Weise auch einen Bezug zur Urlaubszeit, die ja im Juni so langsam anfängt. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns Hinweise geben möchten, Feedback zur heutigen Folge, Themenwünsche äußern, dann können Sie das gerne tun, entweder über unsere Homepage dhpg.de oder direkt an die E-Mail-Adresse taxiert@dhpg.de. Und darüber hinaus finden Sie Hinweise, weitere Ergänzungen zu den Inhalten der heutigen Folge, wie immer in den Shownotes dort, wo Sie uns als Podcast finden und gefunden haben. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht. Verpassen Sie keine neue Episode. Einfach unseren Podcast abonnieren und Praxistipps zu Steuern und Recht erhalten.